Das ist tatsächlich vor ungefähr 2 Jahren passiert. Ich war 21 und der Typ, den ich Bozo nennen werde, war so um die 27 oder 28. Wir sind uns auf Tinder über den Weg gelaufen und ja, es war irgendwie zufällig, aber wir hatten sofort eine Verbindung, weil wir beide eine seltsame Obsession mit Clowns hatten, nicht auf eine gruselige Art, sondern eher so ein Zirkusstil oder wie auch immer. Außerdem mochten wir beide schräge Museen und verstanden uns bei einigen ziemlich spezifischen Xbox-Spielen ziemlich gut. Wir begannen auf Tinder zu chatten und wechselten bald zu SMS. Der Plan war, uns in einem kleinen, kuriosen Museum im Zentrum von Corbridge zu treffen. Ich wohne in der Nähe, in Oregon. Aber schon vor dem Treffen tauchten erste Warnzeichen auf. Eines Abends, etwa 5 Tage nachdem wir ein Match hatten, erzählte er mir von einem Solo-Musikprojekt, das er hatte. Und ich dachte, okay, cool, was auch immer. Dann schickte er mir einen seiner Songs, der beunruhigend gut war. Aber keine Stunde später schickte er mir ein weiteres Lied, dieses Mal über mich, mit Text und allem. Wir hatten uns noch nie persönlich getroffen und es war gleichzeitig schmeichelhaft und ziemlich seltsam. Wir haben uns auch bei Xbox hinzugefügt, um Koop-Spiele zu zocken. Wenn mein schlechter Internetanschluss nicht gerade rumzickte, ehrlich, ich glaube, eine Kartoffel wäre schneller gewesen. Ich begann, ein seltsames Muster zu bemerken. Jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel spielte, holte er sich genau dieses Spiel am selben Tag oder am nächsten und dann füllte er seinen Instagram-Feed mit Stories darüber, als würde er Interesse vortäuschen oder versuchen, sich digital mit mir zu synchronisieren. Aber das Seltsamste kam später. Irgendwie fand er heraus, wo ich arbeitete, obwohl ich es ihm nie gesagt hatte. Ich nehme an, er hat irgendwas über gemeinsame Freunde kombiniert, aber ich habe keine Ahnung. Eines Tages tauchte er einfach in der Buchhandlung auf, in der ich arbeitete, und hinterließ eine handgemachte Figur von einem meiner Lieblingscharaktere aus Videospielen. Ehrlich gesagt war das Handwerk beeindruckend, aber Bro, ich habe dir nie meine Arbeitsdaten gegeben. Zum Kontext, zu dieser Zeit war ich bereits offen als Transmann geoutet, sehr offen, ich habe nichts versteckt. 1 oder 2 Tage später erzählte er mir dann, dass er auch trans sei. Natürlich habe ich ihn unterstützt, das ist das Mindeste. Aber das Komische war, dass er sich, nachdem der Kontakt zwischen uns abkühlte, wieder als Frau identifizierte. Ich sage nicht, dass er es vorgetäuscht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder so, aber der Zeitpunkt war schon verdächtig. Als er dann plötzlich bei meiner Arbeit auftauchte mit diesem handgemachten, etwas unheimlichen Geschenk, wurde mir schließlich klar, dass er nicht nur ein seltsamer Typ war, sondern ein waschechter Stalker. Ich habe seine Nummer sofort blockiert. Nur auf Instagram habe ich ihn nicht blockiert, um ihn im Auge zu behalten, falls er noch seltsamer wurde. Spoiler, das wurde er, ein paar Tage später. Er schickte mir eine ellenlange Nachricht, in der er sich darüber beschwerte, dass eine Bar, in der er mit seiner Ein-Mann-Band aufgetreten war, ihn nun rausgeworfen hatte. Er stellte es so dar, als wäre er das Opfer. Und ich fragte, »Du spielst da seit Jahren, was ist passiert?« Und dann erzählte er, dass er sich eines Abends während seines Auftritts vor dem gesamten Publikum die Handgelenke aufgeschnitten hatte. Er sagte, es sei überall Blut gewesen und sie hätten ihn gewaltsam rausgeschmissen und dauerhaft verbannt. Schon vom Lesen wurde mir übel. Ich sagte ihm klipp und klar, dass mich das zutiefst beunruhigte und ich keinen weiteren Kontakt wollte. Danach blockierte ich ihn auf allen Plattformen. Zum Glück schrieb er mir nie wieder. Aber meine ehemaligen KollegInnen in der Buchhandlung in Elon, ja, ich bin umgezogen, Gott sei Dank, erzählten mir, dass er dort gelegentlich immer noch auftaucht, nur um sich umzusehen. Sie erkennen ihn sofort. Außerdem sehe ich ihn noch auf Social Media mit alternativen Accounts, anderen Nutzernamen, aber derselben Stimmung. An diesem Punkt bete ich nur noch, dass er nicht herausfindet, dass ich nicht mehr in Wyoming bin. Ich bin in einen anderen Bundesstaat gezogen. Habe den Job gewechselt, das ganze Paket. Ich poste nicht mal mehr meinen Standort. Ich hoffe wirklich, dass er einfach für immer verschwindet. Nachdem ich den Kontakt komplett abgebrochen hatte, hörte ich noch verstörendere Dinge über ihn. Es stellte sich heraus, dass er ernsthafte, unbehandelte psychische Probleme hat, nicht nur ein bisschen seltsam. Er darf nicht mal legal Auto fahren, weil er zu gefährlich ist. Und das nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, sondern weil er Fantasien hat, absichtlich Unfälle zu verursachen. Er will buchstäblich vom Kurs abweichen, um jemanden absichtlich zu rammen. Nur wegen des Nervenkitzels. Das ist einfach nur beängstigend. Anscheinend bekommt er deshalb eine Erwerbsunfähigkeitsrente, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Denn psychische Krankheiten sind kein Witz. Aber die Dinge, die er laut eigener Aussage mit Menschen machen will, sind nichts, was man ignorieren oder rechtfertigen kann. Rückblickend bin ich sehr dankbar, dass ich ihn damals blockiert habe. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich zu einem zweiten Date gegangen wäre oder er mich jemals alleine erwischt hätte. Der bloße Gedanke jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich benutze Tinder jetzt schon eine ganze Weile. Mein Job ist ziemlich stressig und ich lerne nicht ständig neue Leute kennen, also habe ich wie viele andere irgendwann einfach angefangen zu swipen. Eine Zeit lang habe ich meine Präferenzen auf deutlich ältere Männer eingestellt, so um die 50, weil ich dachte, dass die reifer wären. Spoiler, waren sie nicht. Ich könnte wahrscheinlich ein ganzes Buch über die merkwürdigen Dinge schreiben, die mir auf dieser App passiert sind, aber diese Geschichte hier lässt mir bis heute eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Das war letzten Sommer. Ich hatte ein Match mit einem Typen, den ich Doug nennen werde. Er sagte, er sei 56. Ich war damals 27. Er behauptete, Chefkoch in einem Luxuscasino etwas außerhalb von Pine Valley zu sein. Ich dachte, das klang so, als hätte er sein Leben im Griff. Ich meine, ein Chefposten in einem Casino ist ja kein Anfängerjob, oder? Ich habe so eine Art System, wenn ich mit Typen auf Tinder schreibe. Wenn wir ein paar Wochen lang chatten und die Stimmung gut ist, dann denke ich darüber nach, uns persönlich zu treffen. Aus Erfahrung weiß ich, dass seltsame Typen dafür keine Geduld haben. Die wollen meistens direkt ein Treffen, ein klares Warnsignal. Doug fing sofort an zu schreiben und war gleich in der ersten Nacht extrem intensiv, sagte mir, wie schön ich sei, und überschüttete mich sofort mit Komplimenten über meinen Körper. Am Anfang dachte ich, okay, vielleicht ist er einfach nur ein bisschen flirty. Aber dann ging es immer so weiter. Er wollte sich ziemlich schnell mit mir treffen, aber ich sagte ihm, noch nicht, ich wolle ihn erst besser kennenlernen. Er meinte, er respektiere das, aber in den nächsten Tagen verliefen unsere Gespräche immer nach demselben Muster. Erst ganz normal, fragte mich, welche Musik ich mag, wo ich aufgewachsen bin, solche Sachen, und dann plötzlich wieder Kommentare darüber, wie sehr er meine Kurven liebt. Dann wurde es noch expliziter. Er beschrieb, was er damit anstellen würde. Ich versuchte, das Thema mit Witzen zu wechseln, sowas wie, hey, heb dir das Würzige für später auf, wir kennen uns doch kaum. Aber das funktionierte nie. Er fing auch an, mein Handy zu bombardieren. Wenn ich nicht sofort antwortete, bekam ich 15 bis 20 Nachrichten hintereinander und ich arbeite lange Stunden. Meine Familie hat einen kleinen Catering-Betrieb und ich helfe dabei, die Küche zu leiten. Die meisten Tage sind reines Chaos. Ich kann nicht alle 5 Minuten aufs Handy schauen. Ich erzählte ihm, dass ich im Familienbetrieb arbeite und nannte auch den Namen der Stadt. Aber ich blieb vage mit den Details. Ich sagte ihm nie meinen Nachnamen oder in welchem Laden ich arbeite. Es gibt mindestens ein 50 ähnlicher Bäckereien in der Gegend, also dachte ich, ich sei sicher. Nach ein paar weiteren Tagen mit seinen merkwürdigen Flirtversuchen und fast widerlichen Kommentaren fing ich an, mich zurückzuziehen. Ich antwortete immer weniger. Ich sagte ihm sogar ganz direkt, dass ich kein Interesse an unverbindlichen Treffen habe und dass mich der ganze sexuelle Kram sehr unwohl fühlen lässt. Ich wusste nicht mal, ob ich überhaupt etwas Ernstes will, aber zumindest wollte ich Respekt, weißt du? Doch Doug konnte mit Zurückweisung nicht umgehen. Jedes Mal, wenn ich versuchte, eine Grenze zu setzen oder das Thema zu wechseln, wurde er wütend oder passiv-aggressiv. Einmal ghostete er mich für ein paar Stunden, nur um mir eine Lektion zu erteilen. So nach dem Motto, okay Kumpel, du bist fast 60 und benimmst dich wie ein Teenager. Etwa 10 oder 11 Tage nach unserem Match hatte ich endgültig genug. Ich konnte nicht mehr. Ich blockierte seine Nummer und löschte ihn auf Tinder. Ich dachte ehrlich, das wäre es gewesen. Aber nein. Es war ein Montagabend und ich machte die Spätschicht in der Bäckerei mit einem anderen Mädchen, Kat, die neu war. Es war ruhig, in 2 Stunden nur 3 Kunden. Ich war gerade am Kneten und die Theke am Putzen, als das Telefon klingelte. Kat nahm ab, sprach kurz und drehte sich dann zu mir um. Hey, da fragt jemand nach dir. Da ich abends die Leitung habe, werde ich öfter wegen Bestellungen oder Abholungen angerufen, also nahm ich ganz unbesorgt den Hörer und sagte: »Hallo, hier ist Riley. Wie kann ich helfen?« Es gab eine Pause und dann hörte ich: »Hallo Schöne, hier ist Doug.« Mir rutschte das Herz in die Hose. Es war, als hätte jemand plötzlich alle Lichter ausgeschaltet. Ich hatte ihm nie gesagt, wo ich arbeite. Ich habe danach all meine sozialen Medien durchforstet, nichts Öffentliches über meinen Job. Ich konnte erst gar nichts sagen. Schließlich fragte ich mit zitternder Stimme, wie zum Teufel er mich gefunden hatte. Und er sagte: »War nicht so schwer. Es gibt nur eine Handvoll Bäckereien in Weston.« Dieser Typ hatte buchstäblich jede einzelne Bäckerei im Ort angerufen und gefragt, ob dort eine Riley arbeitet. Und eine davon gab ihm die Info. Mir wurde übel. Dann sagte er mit dieser ruhigen, gruseligen Stimme: »Entweder du kommst heute Nacht zu mir oder ich komme zu dir.« Ich geriet in Panik und sagte irgendwas, nur um das Gespräch zu beenden. Ich legte auf und fing hinten an zu weinen. Cat sah auch aus, als würde sie gleich losheulen. Sie fragte, ob ich die Polizei rufen wolle. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich nahm mir 2 Tage frei, um nachzudenken. Aber meine Schwester, die auch halbtags dort arbeitet, schrieb mir am nächsten Tag: »Ein Typ hat nach dir gefragt. Groß, graue Haare, roch ein bisschen nach Zigaretten.« Und dann begannen die Nachrichten. Neue Nummern. Immer Doug. Extrem grafisches Zeug. Was er mit mir machen würde. Wovon er träumt, dass ich jetzt ihm gehöre. Einmal kam ich nach der Schicht raus und unter meinem Scheibenwischer steckten Rosen. Ein Klebezettel, auf dem einfach stand: »Ich hab dich vermisst.« Er rief weiter in der Bäckerei an, atmete ins Telefon, sagte ekelhafte Sachen. Eines Abends kam er rein, kaufte eine einzige Cola und saß fast eine Stunde lang an der Fensterbar und starrte mich an. Ich tat so, als hätte ich einen Anruf im Hinterraum, bis er endlich ging. Irgendwann änderte ich meine Schichten, hörte auf, vorne zu parken. Mein Auto ist ziemlich auffällig, ein knallgelber Hatchback mit einem Aufkleber. »Ich bremse für Kuchen«, also war ich ein leichtes Ziel. Ich fing an, stattdessen den Sedan meiner Mutter zu nehmen, nur um ihn abzuschütteln. Und das Beängstigendste? Ich belegte ein paar Kurse am Community College in Glen Haven, einem ganz anderen Ort. Ich schwöre, dass er auch dort Sachen in mein Auto gelegt hat. Woher zur Hölle wusste er, wo ich parke? Ich hielt mich immer mehr im hinteren Bereich auf, konzentrierte mich aufs Backen, vermied den Verkaufsbereich so gut es ging. Eine Zeit lang wurden die Nachrichten seltener. Hin und wieder eine seltsame SMS, ein gelegentlicher Anruf. Aber selbst jetzt, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und niemand in der Leitung ist, frage ich mich, ob er es ist. Also ja, Doug, bleib einfach verdammt nochmal weg von mir. Ich war 22 Jahre alt, als ich wahrscheinlich die chaotischste Trennung meines Lebens durchmachte. Wir hatten ein winziges Apartment ein halbes Jahr lang geteilt, dachten, dass es mit uns lange halten würde. Sogar unsere Mütter benahmen sich schon wie angehende Schwiegermütter. Als alles auseinanderfiel, war es nicht nur das Ende der Beziehung. Ich hatte das Gefühl, als würde die gesamte Struktur meines Lebens unter mir zusammenbrechen. Danach schwor ich mir, für eine lange Zeit mit niemandem auszugehen. Ich stürzte mich komplett ins Studium und versuchte, Beziehungen gar nicht erst in meine Gedanken zu lassen. Rückblickend dauerte diese Phase ohne Dates viel länger, als ich erwartet hatte. Als ich schließlich wieder bereit war, es zu versuchen, merkte ich, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie man heutzutage datet. Alle schienen nur noch an ihren Apps zu kleben. Meine damalige Mitbewohnerin Bree konnte nicht aufhören zu erzählen, wie sie ihren Freund auf einer dieser Seiten kennengelernt hatte und dass es gar nicht so gruselig war, wie es klang. Sie beschrieb es wie eine Version von Tinder, nur ohne das ganze Chaos. Eines Abends, nach etwas Wein und zu viel Überredung, half sie mir, ein Profil auf OkSeed zu erstellen. Sie half mir, ein paar halbwegs anständige Selfies auszusuchen und schrieb sogar meine Bio um, damit ich nicht wie ein kompletter Roboter klang. Ich fing an zu stöbern, schickte ein paar Nachrichten, nichts Ernstes. Dann tauchte ein gewisser Dale in meinem Posteingang auf. Er hatte so eine süß-nerdige Art, mochte seltsame Indie-Horrorfilme und spielte Bass in einer lokalen Band, was ihn irgendwie geheimnisvoll wirken ließ, aber auf entspannte Weise. Wir verstanden uns bei ein paar Themen, nichts Tiefgründiges, aber genug, um die Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Nach ein paar Wochen voller ausgetauschter Gedanken und Memes fragte er mich, ob ich zu ihm nach Hause kommen wolle, um abzuhängen, zu kochen und einen Film zu schauen. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte. Beim ersten Date direkt zur Wohnung eines Typen zu gehen, kam mir etwas komisch vor. Aber als ich es Bree erzählte, tat sie es ab, als wäre das völlig normal.
»Das macht doch heutzutage jeder«, sagte sie. »Ihr schreibt euch doch schon seit Wochen. Er wirkt harmlos. Und ich schätze, ich ließ mich überreden. Vielleicht war ich einfach nur paranoid. Ich hatte schließlich schon lange kein Date mehr gehabt. Vielleicht lief es heute einfach so. Also sagte ich zu. Ich erinnere mich, wie ich vor seinem Wohnhaus in Eastbrook ankam und er da stand, wartend an der Tür, mit einem unbeholfenen Lächeln und einer seitlichen Umarmung, die meine Nervosität nicht gerade linderte. Trotzdem dachte ich, das seien einfach nur die üblichen ersten Date-Nerven. Er führte mich in seine Wohnung und redete davon, wie aufgeregt er sei, etwas Besonderes zu kochen, aber sobald wir drin waren, stand bereits Takeout-Essen auf der Küchenzeile. Danke, aber nein. Ich will nicht lügen, ich war verwirrt. Warum so viel über seine Kochkünste erzählen, wenn man dann Pad Thai bestellt? Aber ich sagte nichts. Wir aßen, redeten ein wenig, alles etwas gezwungen. Nichts floss natürlich. Es fühlte sich mehr wie ein Vorstellungsgespräch an als ein Date. Trotzdem dachte ich, vielleicht müssten wir einfach noch warm werden. Nach dem Essen schlug er vor, sich aufs Sofa zu setzen und einen Film zu schauen. Er hatte einen düsteren Horrorfilm ausgesucht, von dem ich noch nie gehört hatte. Ehrlich gesagt sind Horrorfilme nicht mein Ding, aber ich wollte nicht pingelig wirken. Also stimmte ich zu. Ich dachte, schlimmstenfalls muss ich 1,5 Stunden falsches Blut und unbequeme Gespräche aushalten. Aber nach etwa 30 Minuten fühlte sich etwas seltsam an. Dale begann sich langsam an mich heranzutasten, wie eine Katze, die einen Vogel beobachtet. Erst streifte sein Arm beiläufig meinen, dann wanderte seine Hand zu meiner Schulter. Ein bisschen später lag sie auf meiner Hüfte, als wären wir in einer verdammten Rom-Com. Ich versuchte ruhig zu bleiben, konzentrierte mich auf den Film, obwohl ich dir nicht einen einzigen Moment davon beschreiben könnte. Dann fing er an, seltsame Dinge zu flüstern. So etwas wie, hast du Angst? Und, keine Sorge, ich würde dich beschützen, wenn das echt wäre. Aber die Art, wie er es sagte, war nicht verspielt. Es fühlte sich an, als würde er mich beobachten, als studiere er meine Reaktionen. Und plötzlich streichelte er mein Haar und sagte etwas darüber, wie überraschend weich es sei. Da drehte sich mir der Magen um. Ich fühlte mich gefangen. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee gewesen war, in dem Moment, als ich die Takeout-Boxen sah. Ich versuchte ein paar Mal, mich ein Stück wegzubewegen, tat so, als würde ich das Kissen richten oder mich strecken, aber jedes Mal rückte er wieder näher, als wäre es ein stilles Spiel. Ich wollte keinen Aufstand machen, aber meine Nerven schrien. Ich sagte ihm, ich müsse ins Bad und schlich mich in den Flur. Kaum hatte ich die Tür abgeschlossen, zog ich mit zitternden Händen mein Handy heraus und bestellte ein Uber. Dann schrieb ich Bree eine Nachricht, nur eine Zeile. Dieser Typ macht mir Angst. Sie zögerte keine Sekunde und antwortete sofort. Geh da raus. Das war der Anstoß, den ich brauchte. Ich atmete tief durch, spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht und machte mich bereit zu gehen. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, schenkte Dale ein gezwungenes Lächeln und sagte, ich hätte ganz vergessen, dass ich am nächsten Morgen früh raus müsse und jetzt los müsse. Sein Gesicht veränderte sich sofort. Er schrie nicht, aber sein Ausdruck wurde zu einer merkwürdigen Mischung aus Misstrauen und Genervtheit. Er kaufte mir die Ausrede nicht ab, das war offensichtlich. Und anstatt einfach, na gut, schöne Nacht noch zu sagen, sprang er plötzlich auf und stellte sich direkt vor die Tür. Für einen Moment erstarrte ich. Ich blieb ruhig, wiederholte, dass ich gehen müsse und sah ihm direkt in die Augen, als wollte ich ihm klar machen, dass ich nicht mitspiele. Nach einer Ewigkeit trat er schließlich zur Seite, aber nicht ohne mir einen Blick zuzuwerfen, als hätte ich ihn persönlich beleidigt, nur weil ich ging. Mein Herz schlug wie wild. Ich schnappte mir meine Jacke und begann, meine Turnschuhe anzuziehen, aber einer rutschte mir vom Fuß, als ich aufstand. Egal. Ich packte ihn und steckte ihn in meine Tasche. Ich öffnete die Tür und ging schnell den Flur entlang, kämpfte gegen den Drang zu rennen. Draußen auf der Straße überquerte ich die Straße und stellte mich unter eine Straßenlaterne, einfach um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Ein paar Minuten später kam das Uber und ich warf mich förmlich auf den Rücksitz. Diese Heimfahrt war eine Mischung aus Erleichterung und diesem ekligen, zitternden Adrenalinschub, der nach einem Schreck bleibt. Nach dieser Nacht hielt ich mich mindestens ein halbes Jahr komplett vom Dating fern. Keine Apps, keine Blind Dates, nichts. Nur ich, meine Freundinnen und Ruhe. Als ich es irgendwann wieder versuchte, machte ich mir eine klare Regel. Niemals wieder ein erstes Date in der Wohnung von jemandem. Ich habe diese Geschichte lange Zeit für mich behalten, weil ich ehrlich gesagt immer noch etwas damit zu kämpfen habe. Als ich ungefähr 16 war, war mein Leben ein einziges Chaos. Familiäre Probleme, die Schule war ein Albtraum und selbst die Therapie half nicht wirklich. Meine soziale Angst war enorm und ehrlich gesagt ist sie das immer noch. Aber damals waren Videospiele irgendwie meine einzige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen, ohne persönlich sprechen zu müssen. Ich habe oft Multiplayer-Spiele gestartet und einfach mit zufälligen Leuten Zeit verbracht. Eines Abends traf ich auf drei Typen und zum ersten Mal traute ich mich zu fragen, ob wir in den Sprachchat wechseln könnten, um uns besser abzusprechen. Es fühlte sich überraschend sicher an, also stellten wir uns vor. Natürlich mit falschen Namen. Sagen wir, sie hießen Mason, 13 Jahre, Leo, 18 und Trevor, 15. Wir spielten Match um Match, machten dumme Witze und auch ein paar etwas dunklere, solche, die nur um 2 Uhr morgens Sinn ergeben. Nach ein paar Monaten mit diesem nächtlichen Ritual spielte ich am meisten nur noch mit Mason. Leo und Trevor waren sowieso ziemlich nervig und Mason wirkte ruhig, wie der Typ, der die Gruppe zusammenhält. Zumindest dachte ich das. Ein paar Wochen spielten nur Mason und ich. Dann fragte er, ob es okay sei, wenn er seinen Bruder mitbringt. Ich sagte, klar, warum nicht? Sein Bruder kam dazu anfangs sehr still. Ich nahm an, dass er auch schüchtern war, was ich gut verstehen konnte. Er sah mein Profilbild, ein Fanart von Tokyo Ghoul. Ja, ich hatte diese Phase und meinte, es gefalle ihm. Ich dankte ihm und wir spielten die meiste Zeit schweigend. Dann ging Mason weg, aber sein Bruder blieb. Nennen wir ihn Eli. Eli und ich redeten an diesem Abend stundenlang. Wir fingen mit Spielen, Anime, irgendwelchen Sachen an, nichts Persönliches wie wo wir wohnten oder wie alt wir waren. Zwei Fremde, die einfach Spaß hatten. Das wurde zur Gewohnheit. Spielen, chatten, lachen, die Zeit vergessen. So gingen 3 Monate vorbei, nur wir zwei. Eines Nachts, mitten in einer Mission oder so, sagte er, »Es gibt etwas, das ich dir schon lange sagen will.« Ich war immer der Therapeut unter Freunden, also sagte ich ihm, er solle es rauslassen. Was er sagte, blieb für immer in meinem Kopf. Er meinte, »Das klingt wahrscheinlich verrückt, aber ich glaube, ich verliebe mich. Nur will ich unsere Freundschaft nicht kaputt machen.« Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich kaum etwas über ihn. Nicht, wo er war, nicht seinen Namen, nicht sein Alter. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Er klang jung, vielleicht in meinem Alter, also fragte ich ihn direkt, wie alt er sei. 23, sagte er. Ich war wie erstarrt. Er wusste nicht, dass ich noch 16 war. Ich sagte es ihm und er entschuldigte sich sofort und meinte, er hätte gedacht, ich sei älter, weil ich so sprach. Das ist mir mein ganzes Leben schon passiert, also war ich nicht überrascht. Hier machte ich einen großen Fehler. Nach einer langen Pause sagte ich ihm, dass ich ihn auch mag. Ja, ich weiß, was zur Hölle ich mir dabei dachte. Aber ich war dumm, allein und damals so naiv. Er wirkte für einen Moment überrascht, dann lächelte er und sagte, er freue sich, dass ich dasselbe fühle. So wurde das irgendwie eine Beziehung. Wir redeten jeden Tag auf Discord, telefonierten, spielten bis spät in die Nacht. Es fühlte sich echt an, als würde jemand wirklich für mich da sein. Ja, der Altersunterschied war absurd. Das weiß ich jetzt. Aber damals wollte ich einfach nur gesehen werden. Wir sprachen über alles Mögliche. Unsere kaputten Familien, emotionale Krisen, Dinge, wegen denen wir mehr als einmal geweint haben. Es fühlte sich an, als wären wir in unserer kleinen Blase trauriger Kids, die versuchten zu heilen. Das dauerte ungefähr ein Jahr. Ich war inzwischen 17. Und zum ersten Mal seit langem fühlte ich mich nicht mehr von meinen eigenen Gedanken erdrückt. Er gab mir diese Art jugendlicher Euphorie, in der plötzlich alles gut schien. Dumm, ich weiß. Schließlich beschlossen wir, uns persönlich zu treffen.
Wir planten es für die Zeit, wenn ich meinen Führerschein hätte. Wir wählten ein großes Einkaufszentrum in Hillside Grove, irgendwo in Kentucky, etwa 5 Stunden von meinem Zuhause entfernt, und legten ein Datum fest. Ich erinnere mich, dass ich gleichzeitig aufgeregt und verängstigt war, als wäre das der Beginn von etwas Großem. Der Tag kam. Ich fuhr allein, Musik laut, Herz raste, Hände schwitzten am Steuer. Ich dachte, alles wird gut. Er hatte mich online immer liebevoll behandelt, sagte mir, wie wichtig ich ihm sei, ließ mich sicher fühlen. Wir trafen uns bei einem der Innenbrunnen, umarmten uns, redeten, lachten. Ich war nervös, aber alles fühlte sich surreal an. Nach ein paar Stunden sagte ich, ich müsse zurück. Wir umarmten uns nochmal und ich ging zu meinem Auto. Ich fühlte mich warm innen, als könnte das eine der seltenen Online-Geschichten sein, die gut ausgehen. Doch gerade als ich ins Auto steigen wollte, klopfte jemand an die Scheibe. Ich schaute hoch, da stand er. Eli, viel zu nah. Ich öffnete das Fenster einen Spalt und fragte, was los sei. Und da begann alles zu kippen. Er lächelte gruselig, griff sich an die Jeans und sagte, er wolle etwas, während er versuchte, die Tür zu öffnen. Mir wurde übel. Zum Glück hatte ich die Tür verriegelt. Ich versuchte zurückzuweichen, doch er stellte sich hinter das Auto und blockierte mich. Vor mir stand ein Van. Ich war eingekesselt. Ich suchte mein Handy, um den Notruf zu wählen, aber natürlich war der Akku leer. Klassisch. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich das Handy fast fallen ließ. Dann fiel mir etwas ein. Mein großer Cousin hatte seine 380-Pistole auf der Mittelarmlehne liegen lassen, als ich mir letzte Woche sein Auto ausgeliehen hatte. Ich holte sie heraus, nahm sie in die Hand und stieg aus dem Auto, zielte auf ihn. »Geh weg oder ich schieße!« Ich brachte die Worte kaum heraus. Er stürzte sich auf mich. Ich hatte keine Zeit zu reagieren. Er warf mich zu Boden, schlug mich gegen das Auto und alles wurde schwarz. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich auf dem Rücksitz aufwachte, sein Gesicht direkt über meinem. Ich versuchte zu schreien, doch er hielt mir den Mund zu. Ich kämpfte, trat, wand mich, alles. Aber meine Handgelenke und Knöchel waren mit Kabelbindern gefesselt. Er lachte nur und sagte, »Oh, schau mal, wer gerettet werden will. Wie süß.« Solche Angst hatte ich nie zuvor gespürt. Es war, als hätte sich mein Geist von meinem Körper getrennt. Er fesselte mich und tat das Undenkbare. Er riss mir die Kleidung vom Leib, schlug mich, als ich Widerstand leistete. Ich weiß nicht, wie lange das dauerte. Ich erinnere mich nur, wie ich weinte, bis alles verschwamm und ich vor Schmerz ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Die Kabelbinder waren durchgeschnitten. Ich war nackt, blutend und völlig allein. Ich kroch aus dem Auto, um mir irgendetwas zum Anziehen zu holen, ohne wirklich nachzudenken. Irgendwie schaffte ich es aus dem Auto und winkte einer Frau auf dem Parkplatz. Sie sah mich nur kurz an und rief sofort den Notruf. Die Polizei kam. Ich gab ihnen alles, was ich hatte. Seinen Namen, seine Nutzernamen, die Stadt, die er mir genannt hatte, sogar alte Screenshots. Sie fanden ihn. Er wurde verhaftet. Er kam ins Gefängnis. Ich landete danach für eine Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Ehrlich gesagt hat es mir geholfen. Nicht über Nacht, aber genug, um weiterzumachen. Ich weiß nur, dass ich niemals wieder einem Fremden im Internet vertrauen werde. Niemals. Bitte seid klüger als ich. Ich habe letztes Jahr ein Mädchen namens Sasha über eine Dating-App kennengelernt. Ich war damals 24, genau wie sie. Wir fingen an, uns Nachrichten zu schicken und nach ein paar Tagen beschlossen wir, uns zum Abendessen zu treffen. Sie wählte den Ort aus. Ein ordentliches Restaurant in der Innenstadt. Ich kam etwa 10 Minuten zu früh und setzte mich in die Nähe der Bar, aber ich war nervös. Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnete, schaute ich sofort hin. Sie kam pünktlich und sah in echt noch besser aus, was mich nur noch unsicherer machte. Sie war die Art von Person, die alle Köpfe verdreht, wenn sie einen Raum betritt, und ich war einfach ein durchschnittlicher Typ. Die ersten Minuten waren etwas unangenehm, wie es bei den meisten ersten Dates der Fall ist. Wir führten die typischen Gespräche, woher wir kamen, was wir machten, was wir mochten. Sie war höflich und freundlich, aber ich merkte, dass sie nicht wirklich begeistert war. Ich versuchte, mich zu entspannen und nicht zu sehr über alles nachzudenken, was ich sagte, aber es war schwer. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich zu sehr anstrengte
und es trotzdem irgendwie vermasselte. Sie bestellte ein Getränk und ich auch, aber nach dem zweiten Drink schaute sie auf ihr Handy und sagte, sie müsse gehen. Sie war nicht unhöflich oder schroff, aber es überraschte mich ein wenig. Sie bedankte sich fürs Abendessen und sagte, sie hätte Spaß gehabt, aber es klang nicht ehrlich. Wir umarmten uns, bevor sie ging, und ich sah ihr nach, wie sie das Restaurant verließ, ohne sich umzudrehen. Ich bezahlte die Rechnung und saß noch einen Moment da, bevor ich ging. Ich war nicht am Boden zerstört, aber enttäuscht. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich nie wieder etwas von ihr hören würde und dachte, sie war einfach nicht interessiert. Ich konnte es ihr auch nicht übel nehmen, sie war außerhalb meiner Liga und ich hatte das Gefühl, dass sie das mitten im Date realisiert hatte. Am nächsten Tag entschloss ich mich trotzdem, ihr zu schreiben und es zu riskieren. Ich erwartete nichts, aber ich dachte, es wäre einen Versuch wert. Ich schrieb ihr nur, dass ich den Abend schön fand und fragte, ob sie nochmal ausgehen wolle. Sie antwortete nicht, was ich als Bestätigung auffasste, und sagte mir selbst, ich solle abschließen. Doch ein paar Tage später antwortete sie plötzlich aus dem Nichts. Sie fragte, ob ich Lust hätte, an diesem Abend etwas trinken zu gehen. Ich war überrascht, aber sagte ja, und sie sagte mir, wo wir uns treffen würden. Es war eine Bar, in der ich schon mal gewesen war, nicht weit vom Restaurant, in dem wir gegessen hatten. Ich kam 5 Minuten zu früh und nahm einen Tisch am Fenster, damit ich sie kommen sehen konnte. Sie kam pünktlich. Ich sah sie über den Bürgersteig gehen, aber sie war nicht allein. Sie war mit einem Typen unterwegs. Sie unterhielten sich, während sie nebeneinander hergingen, aber ich konnte sie von drinnen nicht hören. Als sie den Eingang erreichten, umarmte er sie, sagte etwas und ging dann. Sie kam herein, als wäre nichts Ungewöhnliches passiert. Ich stand auf, als sie hereinkam und winkte ihr leicht zu. Sie lächelte und kam zu mir. Ich fragte nicht nach dem Typen und sie erwähnte ihn nicht. Ich nahm an, wenn sie mir erzählen wollte, wer er war, würde sie es tun. Schließlich kann man Freunde haben und ich versuchte, mir nichts einzubilden. Wir bestellten Getränke und fingen wieder an zu reden. Diesmal war ich entspannter, denn ehrlich gesagt glaubte ich nicht, eine Chance zu haben. Also strengte ich mich nicht so sehr an. Sie lachte über ein paar Dinge, die ich sagte, und schien sich ebenfalls wohler zu fühlen. Das Gespräch lief einfach besser. Als wir gingen, fühlte ich mich besser, wusste aber immer noch nicht, wo ich bei ihr stand. Am nächsten Tag hörte ich nichts von Sascha, aber das störte mich nicht groß. Ich dachte, sie würde sich melden, wenn sie wollte. Dann, ein paar Nächte später, bekam ich aus dem Nichts eine Nachricht von ihr. Es war fast 1:30 nachts und sie schrieb: »Hey, bist du wach?« Ich antwortete mit Mann ja, und sie schrieb fast sofort zurück. Sie sagte, sie sei mit ein paar Freunden unterwegs gewesen, hätte zu viel getrunken, und nun hätten sie sie allein gelassen. Sie fragte, ob ich sie abholen könne, weil sie sich nicht sicher fühlte, mit einem Uber zu fahren. Es kam mir ein bisschen seltsam vor, dass sie gerade mich anrief, aber ich sah es als gutes Zeichen. Außerdem klang es so, als bräuchte sie Hilfe, und ich wollte nicht, dass sie betrunken in ein Auto mit einem Fremden stieg. Sie schickte mir ihren Standort, der hinter einer Reihe Wohngebäude in der Nähe eines Einkaufszentrums lag. Ich kannte die Gegend nicht gut, aber dachte, ich würde sie finden. Ich schnappte mir meine Schlüssel und stieg ins Auto. Als ich ankam, war es noch dunkler als erwartet. Es brannten keine Straßenlaternen, nur ein paar schwache Glühbirnen an den Hintereingängen der Gebäude. Ich parkte an dem Ort, den sie mir geschickt hatte, und schrieb ihr, dass ich da sei, aber bekam keine Antwort. Ich wartete ein paar Minuten und schickte noch eine Nachricht. Plötzlich rannten 2 Männer aus dem Bereich zwischen den Gebäuden. Einer kam zur Fahrertür und zog am Griff, während der andere zur Beifahrerseite rannte und mit etwas gegen das hintere Fenster schlug. Ich trat aufs Gas und fuhr los, aber einer der beiden schlug beim Losfahren mit etwas gegen die Seite des Autos. Ich hielt nicht an, bis ich mindestens 5 Blocks entfernt war. Ich fuhr auf den Parkplatz einer Tankstelle und blieb dort stehen, um wieder zu Atem zu kommen. Ich sah mir den Schaden am Auto an. Ein langer Kratzer an der Seite und eine Beule in der Nähe des Hecks. Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich versuchte, Sascha nochmal anzurufen, in der Hoffnung, dass sie wirklich in Schwierigkeiten geraten war und die Typen nur zufällig dort gewesen waren, aber der Anruf ging direkt zur Mailbox. Ich schickte ihr noch eine Nachricht und fragte, ob alles in Ordnung sei, aber sie antwortete nie. Schließlich rief ich die Polizei an, nicht den Notruf, sondern die nicht notwendige Nummer. Ich erklärte, was passiert war und sagte, ich mache mir Sorgen, dass jemand in Gefahr sein könnte. Sie sagten, sie würden einen Streifenwagen hinschicken und baten mich, am Telefon zu bleiben, während sie Details aufnahmen. Etwa 20 Minuten später riefen sie zurück und sagten, sie hätten nichts gefunden. Keine Frau, die auf Saschas Beschreibung passte, keine Anzeichen eines Vorfalls und die Gasse war leer. Da wurde mir übel. Ich öffnete den Chatverlauf mit ihr und versuchte, sie nochmal anzurufen, aber wieder nur Mailbox. Ich ging auf ihr Profil in der Dating-App, aber es war verschwunden. Da wusste ich mit Sicherheit, dass ich in eine Falle gelockt worden war. Ich blieb lange auf diesem Parkplatz stehen, um mich zu beruhigen. Körperlich war ich nicht verletzt, aber ich fühlte mich wie ein Idiot. Ich war quer durch die Stadt gefahren, um jemanden abzuholen, den ich kaum kannte, und sie hatte mich eiskalt reingelegt. Ich wusste nicht einmal, was ich tun sollte. Ich rief die Polizei nochmal an und fragte, ob ich eine Anzeige erstatten sollte. Aber sie sagten, ohne echte Schäden an mir oder eine Möglichkeit, die Täter zu identifizieren, könnten sie wenig tun. Sie nahmen es auf und sagten mir, ich solle mich melden, falls noch etwas passierte. Am nächsten Morgen brachte ich das Auto in die Werkstatt. Der Schaden war nicht schlimm, nur kosmetisch, aber es kostete trotzdem ein paar hundert Euro, ihn zu beheben. Ich zahlte aus eigener Tasche, weil ich meinem Versicherer die Geschichte nicht erzählen wollte. Es war mir schon peinlich genug. Ich ging jede Unterhaltung mit ihr im Kopf durch, suchte nach Warnzeichen, die ich übersehen haben könnte, aber es gab keine. Sie hatte nicht nach Geld gefragt, war nicht aufdringlich gewesen. In dieser Nacht löschte ich die Dating-App, weil ich einfach eine Pause brauchte. Ich hörte nicht auf, Leute zu treffen, aber ich wurde deutlich vorsichtiger. Ich holte niemanden mehr ab, den ich nicht schon länger kannte, und ging nicht mehr an seltsame Orte, egal aus welchem Grund. Manchmal denke ich immer noch an sie. Ich frage mich, ob sie das mit anderen auch gemacht hat, oder ob ich nur ein Einzelfall war. Ich weiß nicht mal, ob Sascha ihr richtiger Name war, und wahrscheinlich werde ich es nie erfahren. Ich bin Ashley und war gerade 30 geworden, als das passiert ist. Ich war Single und lebte in einer mittelgroßen Stadt. An den meisten Tagen arbeitete ich von zu Hause aus und versuchte, offen dafür zu sein, neue Leute kennenzulernen. Ich hatte Hinge ein paar Wochen lang benutzt, meist Matches mit Typen, die kein Gespräch führen konnten oder nicht viel zu bieten schienen. Dann hatte ich ein Match mit Casey. Er war 36 Jahre alt und hatte ein paar Fotos, die aussahen, als wären sie von jemand anderem aufgenommen worden. Keine Selfies, nichts allzu Gestelltes, einfach er draußen. Wahrscheinlich bei einem Weingut oder vielleicht bei einer Familienfeier. Er hatte dunkles Haar, einen gepflegten Bart und war insgesamt ziemlich attraktiv. Irgendetwas an seinem Auftreten auf den Bildern wirkte ordentlich und gepflegt. Wir begannen zu schreiben und ich mochte es, dass er vollständige Sätze benutzte und nicht nur Nikas hatte oder mein Aussehen kommentierte. Er fragte, was ich beruflich machte, wo ich aufgewachsen war, solche Dinge. Er erzählte mir, dass er in der Finanzbranche arbeitete, aber über einen Branchenwechsel nachdachte, weil er sich ausgebrannt fühlte. Nachricht für Nachricht, über ein oder zwei Tage hinweg, fühlte sich das Gespräch gut an. Ich fühlte mich nicht unter Druck gesetzt oder gehetzt, was angenehm war. Dann fragte er mich, ob ich zu ihm nach Hause zum Abendessen kommen wolle. Ich sagte ihm, dass ich mich nicht wohlfühlte, beim ersten Date in die Wohnung von jemandem zu gehen. Ich sagte das nicht unhöflich, eher so etwas wie, ich würde dich lieber erstmal an einem öffentlichen Ort treffen, wenn das für dich okay ist. Er sagte, dass er das verstehe und schlug vor, dass wir uns in einem Park in der Nähe der Innenstadt treffen könnten. Es war ein bekannter öffentlicher Ort, nicht sehr groß, mit Bänken, ein paar Spazierwegen und an einer belebten Straße gelegen. Ich googelte ihn, sah mir ein paar Fotos an und es schien in Ordnung zu sein. Ich fragte, ob 19 Uhr für ihn passen würde, und er sagte ja. Ich erzählte einer Freundin, wohin ich ging, und vergewisserte mich, dass mein Handy vollständig aufgeladen war. Ich machte mich nicht übermäßig zurecht, trug einfach Jeans, einen eng anliegenden Pullover und Stiefeletten. Ich wollte nicht so wirken, als würde ich mir zu viel Mühe geben, aber auch nicht so, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Ich war schon lange nicht mehr nervös wegen eines Dates gewesen, aber die Vorstellung, jemanden in einem Park zu treffen, ließ mich ein wenig vorsichtig sein. Es war ein öffentlicher Ort, nicht so, als würden wir uns im Wald treffen. Der Plan war einfach, spazieren zu gehen und zu reden. Vielleicht später einen Kaffee zu trinken, wenn alles gut lief. Ich verließ das Haus gegen 18.30 Uhr und parkte um 18.50 Uhr in der Nähe des Haupteingangs. Die Sonne ging gerade unter, aber es war noch nicht dunkel. Ein paar Leute gingen mit ihren Hunden spazieren und ich sah eine Gruppe Teenager, die wie Möchtegern-Gangster aussahen, aber wahrscheinlich harmlos waren. Es fühlte sich überhaupt nicht gefährlich an. Ich fand eine Bank in der Nähe des Haupteingangs und setzte mich hin, um zu warten. Ich schaute auf mein Handy, nur um die Uhrzeit zu überprüfen. Seine letzte Nachricht lautete bis 7. Ich wusste also, dass ich richtig lag. Ich steckte mein Handy in die Jackentasche und sah mich immer wieder um. Während die Minuten nach der vereinbarten Zeit vergingen, schaute ich immer wieder auf mein Handy. Nach 19 Uhr gingen ein paar Leute vorbei. Ein älteres Paar mit Hund, ein Mann beim Joggen, eine Frau, die telefonierte, aber niemand, der auch nur entfernt wie Casey aussah. Ich blieb auf der Bank sitzen und versuchte nicht ungeduldig zu werden. Gegen 19:10 sagte ich mir, dass er vielleicht im Verkehr steckte oder einen Parkplatz suchte. Die Straßen in der Nähe sind um diese Uhrzeit oft voll. Um 19.15 Uhr begann ich mich dumm zu fühlen, weil ich immer noch da saß. Ich sah mir sein Profil erneut an, unser Match war noch da. Ich las unsere Nachrichten noch einmal, um sicherzugehen, dass ich nichts falsch verstanden hatte. Ich bemerkte einen Mann in der Nähe eines Weges rechts von der Bank. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und Jeans, schaute mich nicht an, aber es war offensichtlich, dass er auch auf jemanden wartete. Er sah nicht aus wie der Mann auf den Fotos, war älter, von anderer Statur und hatte einen längeren Bart als Casey. Ich dachte, er wäre einfach jemand anderes, der auf jemanden wartete oder einfach nur dort war. Er kam nie besonders nahe, aber ich bemerkte ihn mehr als einmal. Ich wollte Casey nicht zu früh eine Nachricht schreiben, um nicht bedürftig zu wirken, aber um 19.30 Uhr öffnete ich schließlich die App und schrieb: Hey, kommst du noch? Dann steckte ich das Handy wieder weg und wartete noch ein paar Minuten, aber es kam keine Antwort. Ich beobachtete den Bildschirm, ob das Schreibt gerade-Symbol erschien, aber es kam nichts. Ich aktualisierte die App, aber immer noch keine Nachricht. Um 19.40 Uhr war ich mehr wütend als alles andere. Ich hatte mir die Mühe gemacht, pünktlich zu erscheinen, und er hatte es nicht einmal für nötig gehalten zu sagen, dass er sich verspätete. Ich stand auf, klopfte mir ein paar Blätter von der Hose und ging in Richtung der Straße, wo ich mein Auto geparkt hatte. Ich sagte mir, dass er mir später vielleicht eine Entschuldigung oder eine Ausrede schicken würde, aber zu diesem Zeitpunkt war mir das egal. Ich hatte einfach das Gefühl, meine Zeit verschwendet zu haben. Während ich zu meinem Auto ging, bemerkte ich, dass der gleiche Mann, den ich vorher gesehen hatte, ebenfalls losging und hinter mir war. Er ging nicht schnell, und es wirkte nicht so, als würde er mir direkt folgen, aber es war genug, um mich etwas unwohl zu fühlen. Ich ging weiter, ohne zu auffällig zurückzuschauen. Als ich die Straße überquerte, überquerte er sie ebenfalls, aber ich bog nach links in Richtung des Parkplatzes ab, wo mein Auto stand. Nach ein paar Blocks schaute ich wieder zurück, und er war immer noch da. Ich ging weiter, er kam mir nicht näher, blieb aber auch nicht zurück. Es war schwer zu sagen, ob wir einfach in dieselbe Richtung gingen, aber es schien nun kein Zufall mehr zu sein. Als ich den Gehweg zum Parkplatz erreichte, hatte ich das Gefühl, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich zog meine Schlüssel aus der Tasche und hielt sie fest in der Hand. Ich geriet nicht in Panik, aber ich war wachsam. Als ich von der Bordsteinkante heruntertrat und den Parkplatz betrat, hörte ich, wie sich jemand schnell näherte. Ich sah über die Schulter und sah ihn direkt auf mich zurennen. Mein Auto war etwa 10 Meter entfernt und ich rannte direkt darauf zu. Ich entriegelte es mit der Fernbedienung, riss die Tür auf und sprang hinein. Ich drückte sofort den Verriegelungsknopf, steckte den Schlüssel ins Zündschloss, startete den Motor und fuhr rückwärts, ohne in die Spiegel zu schauen. Er erreichte mich genau in dem Moment, als ich losfuhr. Er schlug nicht gegen das Fenster und versuchte auch nicht, die Tür zu öffnen, sondern kam einfach näher. Und als er sah, dass es zu spät war, blieb er stehen und ging weg. Ich verließ den Parkplatz schnell und fuhr auf eine Hauptstraße. Ich schaute erst ein paar Blocks weiter zurück, und als ich es tat, war nichts zu sehen, nur normaler Verkehr und Leute, die herumgingen, als wäre nichts gewesen. Ich fuhr zu einer Tankstelle und blieb dort einen Moment mit verriegelter Tür stehen. Meine Hände zitterten noch immer, aber ich schaffte es, mein Handy zu überprüfen, und es gab immer noch keine Antwort von Casey. Ich öffnete wieder die Hinge-App und sein Profil war noch da. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass ich in eine Falle gelockt worden war und dass das Profil wahrscheinlich gefälscht war. Ich blockierte das Konto und meldete es. Wahrscheinlich war das nutzlos, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich hörte nie wieder von ihm. Ich überprüfte die App ein oder zweimal in den nächsten Tagen. Aber das Match war weg. Entweder hatte er mich gelöscht, oder Hinge hatte das Profil nach meiner Meldung entfernt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, und ich wollte auch nicht weiter nachforschen. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei war. Danach hörte ich für eine Weile auf, Dating-Apps zu benutzen. Nicht, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, sondern weil ich mich dumm fühlte, dass ich so unvorsichtig gewesen war. Ich sagte mir immer wieder, dass ich alles richtig gemacht hatte. Ich hatte einen öffentlichen Ort gewählt und sogar jemandem erzählt, wohin ich ging. Aber es hätte trotzdem fast schlimm geendet. Ich sagte mir immer wieder, dass ich alles richtig gemacht hatte. Ich hatte einen öffentlichen Ort gewählt und sogar jemandem erzählt, wohin ich ging. Aber es hätte trotzdem fast schlimm geendet. Als ich 23 Jahre alt war, hatte ich gerade die Universität abgeschlossen und einen ganz ordentlichen Job als Supervisorin in einem Callcenter bekommen. Es war nicht mein Traumjob oder so und auch nicht wirklich in meinem Fachgebiet, aber er war gut bezahlt und die Leute waren nett. Ich wohnte zur Miete in einer Reihenhaushälfte mit einer Freundin aus dem Studium namens Amanda. Sie arbeitete im Marketing und hatte einen Freund in einer Fernbeziehung. Also machte jede ihr eigenes Ding, aber wir teilten uns die Lebensmittel und den Haushalt. Es war eine gute Regelung und wir lebten in einer ruhigen Gegend der Stadt. Nichts Besonderes, aber sicher genug. Ich war zu der Zeit mit niemandem ernsthaft zusammen, aber gelegentlich öffnete ich Tinder aus Langeweile. Es war über ein Jahr her, dass ich jemanden im echten Leben getroffen hatte, aber eines Abends machte ich ein Match mit einem Typen namens Ryan. Er war 28 Jahre alt, arbeitete im Finanzwesen und sagte, er wohne etwa 20 Minuten entfernt. Wir schrieben ein paar Tage, bevor er mich zum Abendessen einlud. Ich sagte zu. Persönlich war er sogar noch attraktiver als auf seinen Fotos, wenn auch kleiner, als ich erwartet hatte. Vielleicht 1,37 oder 1,575 groß. Er war gut gekleidet und höflich, vielleicht zu höflich, als hätte er keine Ecken und Kanten. Er stellte mir viele Fragen, was nett war, aber mit der Zeit fühlte es sich seltsam an, als würde er eine Rolle spielen. Er nickte bei allem, was ich sagte, und stimmte allem zu. Selbst bei Unsinn wie meiner Meinung zu Ananas auf Pizza. Er brachte keine eigenen Ansichten ein, es sei denn, ich fragte gezielt. Und selbst dann wirkte es, als bemühe er sich zu sehr, die richtige Antwort zu geben. Einmal fragte ich ihn nach seinem Lieblingsfilm und er erwiderte, »Was ist deiner?« Ich nannte meinen und er sagte, das sei auch einer seiner Favoriten. Ich weiß nicht, es war einfach merkwürdig, als hätte er keine eigene Persönlichkeit. Nur ein Abbild dessen, was er glaubte, dass ich hören wollte. Der Rest des Dates verlief okay, aber ich ging mit einem mulmigen Gefühl. Es war nichts Schlimmes passiert, er hatte nichts Unangebrachtes gesagt oder sich schlecht benommen, aber irgendetwas an ihm wirkte unecht. Ich wusste nicht, ob er schüchtern, unbeholfen oder manipulativ war. So oder so, ich wusste, dass ich ihn nicht wiedersehen wollte. Am nächsten Morgen schrieb er mir, dass er den Abend sehr genossen habe. Und mich gern wiedersehen würde. Ich wartete eine Weile mit der Antwort. Ich bedankte mich, sagte aber, dass ich keine Verbindung gespürt hätte und ihm alles Gute wünsche. Es war eine normale, höfliche und klare Nachricht. Er antwortete mit, ach so, schade. Ich dachte nicht weiter darüber nach, aber ein paar Stunden später schrieb er erneut, dass ihm unser gemeinsamer Abend sehr gefallen habe und fragte, ob ich sicher sei. Ich antwortete nicht. Am nächsten Tag kam eine längere Nachricht, in der er schrieb, dass er das Gefühl gehabt habe, wir hätten etwas Besonderes gehabt und dass wir es uns beiden schuldig seien, dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Auch darauf reagierte ich nicht. Amanda las die Nachrichten über meine Schulter mit und fand sie unheimlich. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ihm irgendwann langweilig werden würde
und er weitermachen würde, denn ich hatte ihm ja keine Hoffnungen gemacht. Wir hatten ein einziges Date. Ich war freundlich und sagte ihm, dass ich kein Interesse habe. Das hätte das Ende sein sollen. Ich blockierte seine Nummer zunächst nicht, zum Teil, weil ich nicht dachte, dass es nötig wäre. Ich ignorierte einfach die Nachrichten und hoffte, dass er den Wink verstehen würde. Aber in den folgenden Tagen kamen weiterhin Nachrichten. Zunächst waren es keine bösen Nachrichten, nur anhänglich und etwas verzweifelt. Ich begann, mich unwohl zu fühlen, redete mir aber ein, dass er bald aufgeben würde. Doch die Texte hörten nicht auf. Jeden Morgen war etwas Neues da. Erst nur ein Hallo oder Fragen wie »Hast du deine Meinung geändert?« Aber nach etwa einer Woche wurden sie länger. Er schrieb ganze Absätze darüber, wie er so eine Verbindung seit Jahren nicht mehr gespürt habe, wie er glaubte, dass ich etwas Besonderes sei und wie unfair es sei, alles nach nur einem Abend aufzugeben. Er antwortete auf keine dieser Nachrichten, was ihn offenbar nur weiter anspornte. Er hatte mir keine Drohungen geschickt oder ähnliches, aber es reichte, um mir ein mulmiges Gefühl zu geben. Ich zeigte Amanda einige der längeren Texte und sie meinte, ich solle ihn blockieren. Ich sagte ihr, dass ich darüber nachdachte, aber ihn nicht provozieren wolle. Sie meinte, das sei eine blöde Ausrede und ich solle es ernst nehmen. Zu der Zeit fühlte ich mich zunehmend unwohl, wenn ich vom Bus nach Hause lief. Ich hatte ihm zwar nie meine Adresse gegeben, aber ich wusste, dass es nicht schwer wäre, sie herauszufinden. Auf meinem Instagram gab es markierte Fotos von unserem Haus und ich hatte nie alles auf privat gestellt, weil ich einfach nie dachte, dass es nötig wäre. Ich schickte ihm eine letzte Nachricht, in der ich erneut sagte, dass ich kein Interesse hätte und keinen weiteren Kontakt wünsche. Darauf antwortete er nicht, aber am nächsten Tag erhielt ich eine Nachricht mit 5 Absätzen. Darin stand, dass er verletzt und enttäuscht sei, dass er nicht glauben könne, wie ich ihn behandle. Er sagte, ich hätte ihn hinters Licht geführt und müsse herzlos sein, um so einen guten Mann wie ihn einfach wegzuwerfen. Da hörte ich auf, nett zu sein. Ich blockierte seine Nummer und schränkte all meine sozialen Medien ein. Instagram, Facebook, sogar LinkedIn. Ich erzählte Amanda, was ich getan hatte, und sie meinte, das sei genau richtig gewesen. Danach war es erstmal ruhig. Ein paar Wochen vergingen und ich dachte, die Sache wäre vorbei. Ich nutzte Instagram wieder ein wenig, um ein paar Fotos zu posten und zu sehen, was Bekannte so machten. Nichts Öffentliches, nur kleine Sachen. Ich hörte nichts mehr von Ryan, also begann ich, mich zu entspannen. Amanda meinte, ich hätte ihn vermutlich abgeschreckt, weil ich kein Drama zugelassen hätte. Und ich dachte, sie hatte recht. Dann, an einem Freitagabend, war ich allein zu Hause, weil Amanda das Wochenende bei ihrem Freund verbrachte. Ich trug meinen Schlafanzug und schaute eine Serie, als es an der Tür klingelte. Ich erwartete niemanden und war deshalb etwas beunruhigt. Ich pausierte die Serie und ging langsam zur Haustür. Die Verandalampe war an, aber das Fenster neben der Tür bot keinen guten Blick. Ich schielte hinaus und da stand ein Mann. Ich konnte sein Gesicht erst nicht richtig erkennen, aber irgendetwas an ihm kam mir bekannt vor. Ich ging zum Wohnzimmerfenster und schaute hinaus. Da sah er mich. Es war Ryan. Sobald sich unsere Blicke trafen, kam er zur Tür und sagte etwas, das ich nicht verstand. Dann wurde er lauter und sagte, »Können wir reden?« Ich antwortete nicht und ging von der Tür weg. Dann begann er heftig gegen die Tür zu klopfen. Er schrie nicht und drohte auch nicht, sagte nur immer wieder Dinge wie, »Komm schon, rede mit mir!« Immer und immer wieder, aber immer lauter. Ich rief durch die Tür, dass ich die Polizei rufen würde. Ich weiß nicht, ob er mir glaubte, aber ich meinte es ernst. Ich nahm mein Handy, ging in mein Schlafzimmer, schloss die Tür ab und rief den Notruf. Ich sagte dem Mitarbeiter, dass ein Mann, mit dem ich einmal ausgegangen war, auf meiner Veranda sei und nicht gehen wolle. Der Mitarbeiter blieb am Telefon, während sie Polizisten schickten. Ryan klopfte weiter an die Tür, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, aber ich sah nicht mehr nach. Ich blieb in meinem Zimmer mit geschlossener Tür, bis ich endlich die Polizeiautos ankommen sah. Schließlich hörte das Klopfen auf und ich schaute aus dem Schlafzimmerfenster. 2 Beamte standen vorne und redeten mit ihm. Er leistete keinen Widerstand und schrie auch nicht. Er stand einfach da, die Hände in den Taschen, als wäre das alles völlig normal. Nach einer Weile kam einer der Beamten zu mir und fragte, ob ich den Mann draußen kenne. Ich sagte ja, wir hätten uns einmal getroffen, aber ich hätte ihn blockiert, nachdem er angefangen hatte, mich zu belästigen.
Der Beamte sagte mir dann, dass Ryan ihnen erzählt habe, ich sei seine Freundin und hätte ihn nach einem Streit ausgesperrt. Ich schaute ihn nur an und sagte, »Was?« Er hatte ihnen erzählt, wir würden zusammen wohnen, hätten uns gestritten und ich hätte ihn rausgeworfen. Ich sagte dem Beamten, dass das vollkommen falsch sei. Als sie fertig waren, war Ryan nicht mehr da. Ich wusste nicht, ob sie ihn hatten gehen lassen oder ihn irgendwohin mitgenommen hatten, aber jedenfalls war er nicht mehr draußen. Der Beamte sagte, ich könne eine Anzeige erstatten, wenn ich Strafantrag stellen oder eine einstweilige Verfügung beantragen wolle. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken, aber im Moment wolle ich nur schlafen. Er gab mir eine Nummer zum Anrufen und sagte, ich solle in der Nacht vorsichtig sein. Nachdem ich die Tür abgeschlossen hatte, stellte ich einen Stuhl dagegen, obwohl ich wusste, dass das nicht viel bringen würde. Amanda kam am Sonntagabend zurück und als ich ihr alles erzählte, war sie wütend und besorgt um mich. Am Ende erstattete ich tatsächlich Anzeige, aber ich sah Ryan nie wieder. Ich hörte für lange Zeit auf, soziale Medien zu nutzen und bis heute schaue ich jedes Mal durch den Türspion, wenn jemand klingelt. Mein Name ist January, aber die meisten Leute nennen mich Jan. Ich war damals 19 Jahre alt und hatte ein paar Tage lang mit einem Typen namens Curtis auf Tinder geschrieben. Am Anfang schien er ganz normal zu sein. Sein Profil hatte nichts Merkwürdiges und er hatte mir keine unheimlichen Nachrichten geschickt. Nur ein »Hallo, wie geht's?« und etwas lockeren Smalltalk. Wir tauschten ein paar Nachrichten aus und er wirkte weder aufdringlich noch falsch. Also antwortete ich weiter. Nach ein paar Tagen fragte er mich, ob ich einen Videoanruf machen wolle. Ich fand das ein gutes Zeichen, denn die meisten Typen wollten nur schreiben oder vielleicht ein paar Snaps schicken, aber er wollte wirklich von Angesicht zu Angesicht sprechen. Der Anruf dauerte ungefähr 15 Minuten und er wirkte ziemlich ruhig. Seine Stimme passte zu dem, was ich mir vorgestellt hatte, und sein Gesicht war genauso wie auf seinen Fotos. Dunkle, kurze Haare, durchschnittliches Aussehen, aber nicht schlecht und nichts Auffälliges im negativen Sinn. Ich wollte niemanden an mich binden oder etwas Ernstes anfangen. Ich wollte einfach mit jemand Neuem reden und schauen, ob die Chemie stimmt. Ich hatte schon ein paar schlechte Dates gehabt, also war ich vorsichtig. Ich sagte mir, ich würde es langsam angehen und wenn ich ein komisches Gefühl hätte, würde ich gehen. Am Freitagabend fragte er, ob ich vorbeikommen wolle. Er sagte, er wolle nur einen Film schauen und sich entspannen. Ich war nervös, aber er drängte nicht. Er meinte nur, es wäre schön, sich persönlich kennenzulernen und ich könnte jederzeit gehen, wenn ich mich unwohl fühlte. Ich dachte, warum nicht? Ich hatte nichts anderes vor und war seit Wochen gelangweilt. Ich sagte ihm, dass ich kein Interesse an unverbindlichen oder körperlichen Sachen hätte und er sagte, das verstehe er. Ich glaubte ihm. Ich schrieb einer Freundin, wohin ich ging, und gab ihr die Adresse. Außerdem sagte ich ihr, ich würde ihr Bescheid geben, wenn ich ankomme und wenn ich wieder gehe. Sie sagte, ich solle sie anrufen, falls etwas komisch wäre. Wir hatten ein ganzes System, weil wir beide genug Tinder-Geschichten erlebt hatten, um zu wissen, wie man damit umgeht. Die Fahrt war nicht lang, vielleicht 20 Minuten von meinem Zuhause. Es war eine ruhige Gegend, nicht auf dem Land oder so, nur so ein neuer Vorort mit immer denselben 5 Haustypen, die sich ständig wiederholen. Manche Ecken sahen etwas ungepflegt aus, was ich merkwürdig für eine neue Gegend fand, aber nichts Verdächtiges. Und es war kein Ort, an dem ich mich beim Fahren unwohl fühlte. Trotzdem war ich im Kopf hin und her gerissen und fragte mich, ob ich umdrehen sollte, entschied mich aber weiterzufahren. Er hatte mir die Adresse früher an dem Tag geschickt. Ich überprüfte sie vor der Abfahrt und nochmal, als ich parkte. Ich wollte nicht als Idiotin am falschen Ort landen. Aber das Haus war dunkel, was ich seltsam fand. Es gab kein Licht auf der Veranda oder an den Fenstern, nichts. Ich blieb einen Moment im Auto sitzen und schrieb ihm, dass ich da sei. Er antwortete nicht sofort, also stieg ich aus und ging zur Tür. Noch immer keine Lichter an, aber ich klopfte trotzdem. Niemand antwortete. Ich wartete vielleicht 30 Sekunden, dann checkte ich nochmal mein Handy und da schrieb er, dass ich am falschen Haus sei. Ich überprüfte den Chat, aber es war genau dieselbe Adresse, die er mir vorher geschickt hatte. Irgendwas fühlte sich nicht richtig an. Ich stand da einen Moment, starrte auf die Nachricht.
Ich kontrollierte alles nochmal. Ich antwortete ihm das und er schrieb etwas wie: Ups, sorry, ich habe die falsche Adresse vom GPS kopiert. Es ist 2 Blocks weiter. Dann schickte er mir eine andere Hausnummer. Ich dachte, vielleicht war es nur ein Fehler und sagte mir, ich sollte nicht zu viel darüber nachdenken. Ich ging zurück zu meinem Auto und fuhr die Straße weiter. Das neue Haus sah ungefähr genauso aus, nur ein weiteres Reihenhaus ohne Licht. Ich parkte davor, aber stieg nicht sofort aus. Ich wollte sicher sein, dass das keine Falle war oder so, also blieb ich ein paar Minuten im Auto und sah das Haus an. Es war dunkel, aber ich glaubte, Bewegung darin zu sehen, als würde jemand an einem der vorderen Fenster vorbeigehen. Ich konnte nichts klar erkennen, nur eine Silhouette. Dann vibrierte mein Handy erneut. Curtis schrieb: Die Tür ist offen, komm einfach rein. Da fing ich wirklich an zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Ich schrieb ihn, warum er nicht selbst die Tür öffne, aber es kam keine Antwort. Nur eine Minute später kam eine weitere Nachricht. Komm einfach rein, ich bin hinten im Zimmer, die Tür ist nicht abgeschlossen. Ich antwortete nicht. Ich saß da und überlegte, was ich tun sollte, als ich die Haustür einen Spalt öffnete und ein Typ den Kopf herausstreckte. Er schaute mich direkt an und sagte: Kommst du rein? Aber es war nicht Curtis. Der Typ war größer und hatte helleres Haar. Er wirkte auch älter, wahrscheinlich so 28 oder 30. Ich sah ihn an, versuchte zu verstehen, was los war, und er wartete einfach nur. Ich fragte: Bist du Curtis? Und er antwortete: Nein, der ist hinten, komm einfach rein. Er wirkte nicht nervös oder so, nur sehr entspannt. Und das machte es irgendwie schlimmer. Ich sagte nichts mehr, drehte mich einfach um und ging direkt zurück zu meinem Auto. Ich schloss ab, sobald ich drin war, und fuhr weg. Ich gab Gas nicht, machte keine Szene, ich ging einfach. Ich schaute erst auf mein Handy, als ich schon halb auf dem Heimweg war. Er hatte mir schon 3 Nachrichten geschickt. Die erste lautete: Das ist mein Cousin, keine Sorge. Die zweite: Wo bist du hingegangen? Und die dritte: Alles gut, komm zurück. Keine Antwort von mir. Das war nicht okay. Nichts davon war normal. Als ich zu Hause ankam, legte ich mich ins Bett und starrte eine Weile auf das Handy. Die Nachrichten von Curtis hörten nicht auf. Er versuchte so zu tun, als sei alles ein Missverständnis gewesen, als hätte ich überreagiert. Aber er erwähnte nie einen Cousin. Er sagte nie, dass jemand anderes da sei. Und das mit dem falschen Haus ergab keinen Sinn. Wenn ich nichts gesagt hätte, hätte er mich die ganze Nacht an der falschen Tür stehen lassen. Ich antwortete auf keine seiner Nachrichten an dem Abend. Und er hatte schon 10 oder 11 geschrieben, als ich das Handy schließlich ausschaltete. Einige versuchten, es als Scherz darzustellen. Andere klangen etwas defensiv, als hätte ich ihn verletzt, weil ich gegangen war. Aber es war mir egal. Am nächsten Morgen gab es weitere Nachrichten. Eine lautete so: Du hättest dich wenigstens verabschieden können. Und eine andere: Gibst du mir nicht mal die Chance, es dir zu erklären? Ich starrte ein paar Sekunden auf den Bildschirm und schloss dann die App. Ich wollte das nicht hören. Wenn er mir wirklich etwas erklären wollte, hätte er damit anfangen sollen, mir zu sagen, dass da ein fremder Typ die Tür öffnen würde. An dem Nachmittag versuchte er endlich, mir eine Art Erklärung zu geben. Er sagte, der Typ, den ich gesehen hatte, sei sein Cousin, der unangekündigt zu Besuch gekommen sei und dass sie nur abhingen. Er meinte, es sei völlig sicher und ich müsse mir keine Sorgen machen. Aber ich glaubte ihm kein Wort. Er hatte keinen Cousin erwähnt, als wir unser Treffen planten, nicht ein einziges Mal. Und es war nicht so, als sei der Typ nur hinten durchs Haus gegangen. Er war es, der die Tür öffnete und mir sagte, ich solle reinkommen. Ein paar Tage später schrieb er weiterhin Nachrichten, die aggressiver wurden. Er sagte, ich sei unhöflich, dann beschuldigte er mich zu lügen, wer ich sei. Dann schrieb er so etwas wie: Zum Glück bin ich nicht der Typ, der dich suchen kommen würde. Das blieb mir im Kopf. Ich erinnere mich, dass ich die Nachricht 2-mal lesen musste, um sicherzugehen, dass ich sie richtig verstanden hatte. Ich machte Screenshots von allem und speicherte sie. Ich hatte ihm nie meine Adresse gegeben. Ich schickte keine Fotos, auf denen Hinweise oder Orientierungspunkte zu sehen waren. Das Einzige, was er ungefähr wusste, war die Gegend, in der ich wohnte. Was nicht viel war, aber es reichte,
damit ich mich einige Tage lang unwohl fühlte. Ich schaute ständig über die Schulter, wenn ich rausging. Ich ging nicht mehr wie sonst zu Fuß zum Laden, sondern blieb länger zu Hause. Schließlich schrieb ich ihm eine Nachricht, nur eine. Ich schrieb: Wenn du mir nochmal schreibst, werde ich Anzeige erstatten. Ich habe alles gespeichert. Ich wollte klarmachen, dass es vorbei war und ich das nicht auf die leichte Schulter nahm. Danach hörten die Nachrichten auf. Ich schaute sein Profil ein paar Tage später an und es war weg. Entweder hatte er mich gelöscht oder seinen Account gelöscht. Wie auch immer, ich war froh, dass er weg war. Ich blockierte auch die Nummer, für den Fall. Eine Zeit lang fragte ich mich, was passiert wäre, wenn ich reingegangen wäre. Manchmal denke ich noch daran, nicht ständig, aber oft genug. Ich erzählte es meinen Eltern nicht, weil die durchgedreht wären, aber ich erzählte alles meiner Freundin am nächsten Tag. Und sie war froh, dass ich gegangen war. Sie sagte, sie hätte genauso gehandelt und wir beide waren uns einig, dass wir Tinder erstmal eine Weile den Rücken kehren würden. Rückblickend glaube ich nicht, dass es nur ein Kommunikationsfehler oder ein blöder Zufall war. Ich denke, ich hatte Glück, da herausgekommen zu sein. Das war das letzte Mal, dass ich mich mit jemandem traf, den ich nicht wenigstens ein paar Wochen vorher online kennengelernt hatte. Ich rede manchmal noch mit Leuten online, aber jetzt bin ich viel vorsichtiger.